Maske des Roten Todes. Lange schon wütete der Rote Tod im Land. Nie war eine Pest verheerender, nie eine Krankheit grässlicher gewesen. Blut war der Anfang, Blut das Ende. Überall das Rot und der Schrecken des Blutes. Mit stechenden Schmerzen und Schwindelanfällen setzte es ein. Dann quoll Blut aus allen Poren. Und das war der Beginn der Auflösung. Die scharlachroten Tupfen am ganzen Körper der unglücklichen Opfer und besonders im Gesicht waren des Roten Todes Bannsiegel, das die Gezeichneten von der Hilfe und der Teilnahme ihrer Mitmenschen ausschloss. Und alles, vom ersten Anfall bis zum tödlichen Ende, war das Werk einer halben Stunde. Prinz Prospero aber war fröhlich und unerschrocken und weise. Als sein Land schon zur Hälfte entvölkert war, erwählte er sich unter den Rittern und Damen des Hofes eine Gesellschaft von 1000 heiteren und leichtlebigen Kameraden und zog sich mit ihnen in die stille Abgeschiedenheit einer befestigten Abtei zurück. Es war dies ein ausgedehnter, prächtiger Bau, eine Schöpfung nach des Prinzen eigenem, exzentrischen, aber vornehmen Geschmack. Das Ganze war von einer hohen, mächtigen Mauer umschlossen, die eiserne Tore hatte. Nachdem die Höflingsschar dort eingezogen war, brachten die Ritter Schmelzöfen und schwere Hämmer herbei und schmiedeten die Riegel der Tore fest. Es sollte weder für die draußen wütende Verzweiflung noch für ein etwaiges törichtes Verlangen der Eingeschlossenen eine Tür offen sein. Da die Abtei mit Proviant reichlich versehen war und alle erdenklichen Vorsichtsmaßregeln getroffen worden waren, glaubte die Gesellschaft der Pestgefahr Trotz bieten zu können. Die Welt da draußen mochte für sich selbst sorgen. Jedenfalls schien es unsinnig, sich vorläufig bangen Gedanken hinzugeben. Auch hatte der Prinz für allerlei Zerstreuung Sorge getragen. Da waren Gaukler und Komödianten, Musikanten und Tänzer. Da war Schönheit und Wein. All dies und dazu das Gefühl der Sicherheit war drinnen in der Burg. Draußen war der Rote Tod. Im 5. oder 6. Monat der fröhlichen Zurückgezogenheit versammelte Prinz Prospero, während draußen die Pest noch mit ungebrochener Gewalt raste, seine 1000 Freunde auf einem Maskenball von unerhörter Pracht. Reichtum und zügellose Lust herrschten auf dem Fest. Doch ich will zunächst die Räumlichkeiten schildern, in denen das Fest abgehalten wurde. Es waren 7 wahrhaft königliche Gemächer. Im Allgemeinen bilden in den Palästen solche Festräume, da die Flügeltüren nach beiden Seiten bis an die Wand zurückgeschoben werden können, eine lange Zimmerflucht, die ihnen einen weiten Durchblick gewährt. Dies war hier jedoch nicht der Fall. Des Prinzen Vorliebe für alles Absonderliche hatte die Gemächer vielmehr so zusammengegliedert, dass man von jedem Standort immer nur einen Saal zu überschauen vermochte. Nach Durchquerung jedes Einzelraumes gelangte man an eine Biegung und jede dieser Wendung brachte ein neues Bild. In der Mitte jeder Seitenwand befand sich ein hohes, schmales, gotisches Fenster, hinter dem eine schmale Galerie den Windungen der Zimmerreihen folgte. Die Fenster hatten Scheiben aus Glasmosaik, dessen Farben immer mit dem vorherrschenden Farbenton des betreffenden Raumes übereinstimmte. Das am Ostende gelegene Zimmer zum Beispiel war in Blau gehalten. Und so waren auch seine Fenster leuchtend blau. Das folgende Gemach war in Wandbekleidung und Ausstattung purpurn und auch seine Fenster waren purpurn. Das dritte war ganz in grün und hatte dementsprechend grüne Fensterscheiben. Das vierte war orangefarben eingerichtet und hatte orangefarbene Beleuchtung. Das fünfte war weiß, das sechste violett. Die Wände des siebenten Zimmers aber waren dicht mit schwarzem Sammet bezogen, der sich auch über die Deckenwölbung spannte und in schweren Falten auf einen Teppich von gleichem Stoff niederfiel. Und nur in diesem Raum glich die Farbe der Fenster nicht derjenigen der Dekoration. Hier waren die Scheiben scharlachrot, wie Blut. Nun waren sämtliche Gemächer zwar reich an goldenen Ziergegenständen, die an den Wänden entlang standen oder von den Decken herabhingen. Kein einziges aber besaß einen Kandelaber oder Kronleuchter. In der ganzen Zimmerreihe gab es weder Lampen noch Kerzenlicht. Stattdessen war draußen in den an den Zimmern hinauflaufenden Galerien vor jedem Fenster ein schwerer Dreifuß aufgestellt, der ein kupfernes Feuerbecken trug, dessen Flammen ihren Schein durch das farbige Fenster hereinwarf und so den Raum schimmernd erhellte. Hierdurch wurden die fantastischsten Wirkungen erzielt. In dem westlichsten oder schwarzen Gemach aber war der Glanz der Flammenglut, der durch die blutroten Scheiben in die schwarzen Sammetfalten fiel, so gespenstisch und gab den Gesichtern der hier Eintretenden eine derart erschreckendes Aussehen, dass nur wenige aus der Gesellschaft kühn genug waren, den Fuß über die Schwelle zu setzen. In diesem Gemach befand sich an der westlichen Wand auch eine hohe Standuhr in einem riesenhaften Ebenholzkasten. Ihr Pendel schwang mit dumpfem, wuchtigem, eintönigem Schlag hin und her. Und wenn der Minutenzeiger seinen Kreislauf über das Zifferblatt beendet hatte und die Stunde schlug, so kam aus den ehernen Lungen der Uhr ein voller, tiefer, sonorer Ton. Dessen Klang war so sonderbar, ernst und feierlich, dass bei jedem Stundenschlag die Musikanten des Orchesters von einer unerklärlichen Gewalt gezwungen ihr Spiel unterbrachen, um diesem Ton zu lauschen. So musste der Tanz plötzlich aussetzen. Und eine kurze Missstimmung befiel die heitere Gesellschaft. Solange die Schläge der Uhr ertönten, sah man selbst die Fröhlichsten erbleichen und die Älteren und Besonderen strichen mit der Hand über die Stirn, als wollten sie wirre Traumbilder oder unliebsame Gedanken verscheuchen. Kaum aber war der letzte Nachhall verklungen, so durchlief ein lustiges Lachen die Versammlung. Die Musikanten blickten einander an und schämten sich lächelnd ihrer Empfindsamkeit und Torheit und flüsternden vereinbarten sie, dass der nächste Stundenschlag sie nicht wieder derart aus der Fassung bringen sollte. Allein, wenn nach wiederum 60 Minuten 3600 Sekunden der flüchtigen Zeit die Uhr von neuem anschlug, trat dasselbe allgemeine Unbehagen ein, das gleiche Bangen und Sinnen wie vordem. Doch wenn man hiervon absah, war es eine prächtige Lustsamkeit. Der Prinz hatte einen eigenartigen Geschmack bewiesen. Er hatte ein feines Empfinden für Farbenwirkungen. Alles Herkömmliche und Modische war ihm zuwider. Er hatte seine eigenen, kühnen Ideen und seine Fantasie liebte seltsame, glühende Bilder. Es gab Leute, die ihn für wahnsinnig hielten. Sein Gefolge aber wusste, dass er es nicht war. Doch man musste ihn sehen und kennen, um dessen gewiss zu sein. Die Einrichtung und Ausschmückung der 7 Gemächer waren eigens für dieses Fest fast ganz nach des Prinzen eigenen Angaben gemacht worden. Und sein eigener, merkwürdiger Geschmack hatte auch den Charakter der Maskerade bestimmt. Gewiss, sie war grotesk genug. Da gab es viel Prunkendes und Glitzerndes, viel Fantastisches und Pikantes. Da gab es Masken mit seltsam verrenkten Gliedmaßen, die Arabesken vorstellen sollten, und andere, die man nur mit den Hirngespinsten eines Wahnsinnigen vergleichen konnte. Es gab viel Schönes und viel Üppiges, viel Übermütiges und viel Groteskes und auch manches Schauriges. Aber nichts, was irgendwie widerwärtig gewirkt hätte. In der Tat, es schien, als wogten in den 7 Gemächern eine Unzahl von Träumen durcheinander. Und diese Träume wandten sich durch die Seele, deren jeder sie mit seinem besonderen Licht umspielte, und die tollen Klänge des Orchesters schienen wie ein Echo ihres Schreitens. Von Zeit zu Zeit aber riefen die Stunden der schwarzen Riesenuhr in dem Sammetsaal, und eine kurze Weile herrschte eisiges Schweigen. Nur die Stimme der Uhr ertönte. Die Träume erstarrten. Doch das Geläut verhallte. Und ein leichtes, halb unterdrücktes Lachen folgte seinem Verstummen. Die Musik rauschte wieder auf, die Träume belebten sich von neuem und wogten noch fröhlicher hin und her, farbig beglänzt durch das Strahlenlicht der Flammenbecken, das durch die vielen bunten Scheiben strömte. Aber in das westlichste der 7 Gemächer wagte sich jetzt niemand mehr hinein, denn die Nacht war schon weit fortgeschritten. Und greller noch floss das Licht durch die blutroten Scheiben und überflammte die Schwärze der düsteren Draperien. Wer den Fuß hier auf den dunklen Teppich setzte, dem dröhnte das dumpfe, schwere Atmen der Naran-Riesenuhr schauerlich ins Ohr, als all jenen, die sich in der Fröhlichkeit der anderen Gemächer umhertummelten. Diese anderen Räume waren überfüllt, und in ihnen schlug fieberheiß das Herz des Lebens. Und der Trubel rauschte lärmend weiter, bis endlich die ferne Uhr den 12-Schlag der Mitternacht erschallen ließ. Die Musik verstummte, so wie früher, und der Tanz wurde jäh zerrissen, und wie früher trat ein plötzlicher, unheimlicher Stillstand ein. Jetzt aber musste der Schlag der Uhr 12-mal ertönen, und daher kam es, dass jenen, die in diesem Kreis die Nachdenklichen waren, noch trübere Gedanken kamen, und dass ihre Versonnenheit noch länger andauerte. Und daher kam es wohl auch, dass bevor noch der letzte Nachhall des letzten Stundenschlages erstorben war, manch einer Muße genug gefunden hatte, eine Maske zu bemerken, die bisher noch keinem aufgefallen war. Das Gerücht von dieser neuen Erscheinung sprach sich flüsternd herum, und es erhob sich in der ganzen Versammlung ein Summen und Murren des Unwillens und der Entrüstung, das schließlich zu Lauten des Schreckens, des Entsetzens und höchstens Abscheus anwuchs. Man kann sich wohl denken, dass es keine gewöhnliche Erscheinung war, die den Unwillen einer so toleranten Gesellschaft erregen konnte. Man hatte in dieser Nacht der Maskenfreiheit zwar sehr weite Grenzen gezogen, doch die fragliche Gestalt war in der Tat so weit gegangen, über des Prinzen weitgehende Duldsamkeit hinaus. Auch in den Herzen der Übermütigsten gibt es Seiten, die nicht berührt werden dürfen, und selbst für die Verstocktesten, denen Leben und Tod nur Spiel sind, gibt es Dinge, mit denen sie nicht Scherze treiben lassen. Einmütig schien die Gesellschaft zu empfinden, dass in Tracht und Benehmen der befremdenden Gestalt weder Witz noch Anstand sei. Lang und hager war die Erscheinung, von Kopf zu Fuß in Leichentücher gehüllt. Die Maske, die das Gesicht verbarg, war dem Antlitz eines Toten täuschend nachgebildet. Doch all dies hätten die tollen Gäste des tollen Gastgebers, wenn es ihnen auch nicht gefiel, hingehen lassen. Aber der Verwegene war so weit gegangen, die Gestalt des roten Todes darzustellen. Sein Gewand war blutbesudelt und seine breite Stirn, das ganze Gesicht sogar, war mit dem scharlachroten Todessiegel gefleckt. Als die Blicke des Prinzen Prospero diese Gespenstergestalt entdeckten, die, um ihre Rolle noch wirkungsvoller zu spielen, sich langsam und feierlich durch die Reihen der Tanzenden bewegte, sah man, wie er im ersten Augenblick von einem Schauer des Entsetzens oder des Widerwillens geschüttelt wurde. Im nächsten Moment aber rötete sich seine Stirn in Zorn. »Wer wagt es?« fragte er mit heiserer Stimme die Höflinge an seiner Seite. »Wer wagt es, uns durch solch gotteslästerlichen Hohn zu empören?« Ergreift und demaskiert ihn, damit wir wissen, wer es ist, der bei Sonnenaufgang an den Zinnen unseres Schlosses aufgeknüpft werden wird. Er war in dem östlichen, dem blauen Zimmer, wo Prinz Prospero diese Worte rief. Sie hallten laut und deutlich durch alle sieben Gemächer, denn der Prinz war ein kräftiger und kühner Mann und die Musik war durch die Bewegung seiner Hand zum Schweigen gebracht worden. Das blaue Zimmer war es, in dem der Prinz stand, umgeben von einer Gruppe bleicher Höflinge. Sein Befehl brachte Bewegung in die Höflingsschar, als wolle man den Eindringling ergreifen, der gerade jetzt ganz in der Nähe war und mit würdevoll gemessenem Schritt dem Sprecher näher trat. Doch das namenlose Grauen, das die wahnwitzige Vermessenheit des Vermummten allen eingeflößt hatte, war so stark, dass keiner die Hand ausstreckte, um ihn aufzuhalten. Ungehindert kam er bis dicht an den Prinzen heran, und während die zahlreiche Versammlung zu Tode entsetzt zur Seite wich, sich in allen Gemächern bis an die Wand zurückdrängte, ging er unangefochten seines Weges, mit den nämlichen, feierlichen und gemessenen Schritten wie zu Beginn. Und er schritt von dem blauen Zimmer in das purpurrote, von dem purpurroten in das grüne, von dem grünen in das orangefarbene und aus diesem in das weiße und weiter nach dem in das violette Zimmer, ehe eine entscheidende Bewegung gemacht wurde, um ihn aufzuhalten. Dann aber war es Prinz Prospero, der rasend vor Zorn und Scham über seine eigene unbegreifliche Feigheit die sechs Zimmer durcheilte. Er allein, denn von den anderen vermochte vor tödlichem Schrecken kein einziger ihm zu folgen. Den Dolch in der erhobenen Hand war er in wildem Ungestüm der weiterschreitenden Gestalt bis auf drei oder vier Schritte nahe gekommen, als sie jetzt das Ende des Sammetgemachs erreicht hatte, sich plötzlich zurückwandte und dem Verfolger gegenüberstand. Man hörte einen durchdringenden Schrei. Der Dolch fiel blitzend auf den schwarzen Teppich und im nächsten Augenblick sank auch Prinz Prospero im Todeskampf zu Boden. Nun stürzten mit dem Mut der Verzweiflung einige der Gäste in das schwarze Gemach und ergriffen den Vermummten, dessen hohe Gestalt aufrecht und regungslos im Schatten der schwarzen Uhr stand. Doch unbeschreiblich war das Grauen, das sie befiel, als sie in den Leichentüchern und hinter der Leichenmaske, die sie mit Raumgriff packten, nichts Greifbares fanden. Sie war leer. Und nun erkannte man die Gegenwart des roten Todes. Er war gekommen wie ein Dieb in der Nacht. Und einer nach dem anderen sanken die Festgenossen in den blutbetauten Hallen ihrer Lust zu Boden und starben. Ein jeder in der verzerrten Lage, in der er verzweifelnd niedergefallen war. Und das Leben in der Ebenholzuhr erlosch. Und mit dem Leben das letzte der Fröhlichen. Und die Gluten in den Kupferpfannen verglommen und unbeschränkt herrschte über alles mit Finsternis und Verwesung. Der rote Tod. Edgar Allan Poe, der Rabe. Traurig saß ich, überwacht, einsam noch um Mitternacht, unter alten Folianten, von vergangenen Zeiten schwer. Und ich fast entschlafen nickte, da ich hörte, wie es pickte. pickt sie wie ein leises Klopfen an der Kammertüre. Wer kommt besuchen, sprach ich leise, noch in später Nacht daher. Ein Besuch ist's und nicht mehr. Ja, ich weiß genau es noch, was im Dezember doch. Feuerschein strömte auf den Boden aus des Ofens Kohlentor. Und ich dachte, wär's doch morgens, und vergebens wollt ich borgen, von den Büchern anderes denken als an das, was ich verlor. Das Engelskind im Himmel, einstens meine Leonor. Ach, ich blieb doch wie zuvor. Meiner Fensterpurpurkleid rauschte in der Dunkelheit, mich erfüllend, mir enthüllend unbekanntes Geisterdräuen. Mein Herzschlag zu bezähmen, sagte ich mir, du sollst dich schämen. Was soll dieses Geistergrauen? Muss es ein Besuch doch sein? Doch noch spät Einlass begehret, fass dich und ruf herein. Kann es doch nichts anderes sein? Meine Seele wurde stark und ich fühlte Herz und Mark, fasste mich und sagte, Sir, oh Mrs. oder Miss, oh vergebt, dass ich nicht hörte, als euer Klopfen mich begehrte, denn ich nickte eingeschlafen, ja, so war es ganz gewiss. Mit ungestümem Drange ich weit auf die Kammer riss und sah nichts außer Finsternis. Da nun starrte ich stumm hinein, schaudernd, fürchtend und allein, träumte wie noch niemals, wachend, wie ich nimmer mir getraut. Doch es blieb das dunkle Schweigen, hatte keinen Geisterzeugen als die Seele, als des Herzens allertiefsten Klagelaut, den dem Echo ich so oft schon wie auch jetzt einsam vertraut. Leonore, meine Braut. Ich ging wiederum hinein, meine Seele glut und pein, und ich hörte wieder klopfen, stärker, lauter als vorher. Das ist an des Fensters Gittern, und ich sollte davor erzittern? Ich will öffnen, will es wissen, was da rasselt, ahnungsschwer. Bebe, meine bange Seele, bebe nicht, mein Herz, so sehr. Ach, der Wind ist's und nichts mehr. Und als ich das Fenster schloss, flog ein Rabe, schwarz und groß, wie aus einer heiligen, längst verklungenen Sagen zeigt, nicht auf meine Stimme hörend und von mir auch nichts begehrend, flatternd hin und her vor mir durch der Kammerdunkelheit, setz sich auf Minervens Büste über meiner Türe breit, sitz da wie in stillem Leid. Furcht und Grauen verging in mir, sah ich ihn auf meiner Tür so verhüllt in tiefes Schweigen, so gespenstisch stumm und hehr. Ist dein Haupt dir auch geschoren? Bist als Krähe nicht geboren, sprach ich, sag, dunkler Vogel, kamst du aus dem Lethe her? Und was ist dein Name dorten in der Geisternebelmeer? Und er sagte nimmermehr. Wie ich staunte, dass er sprach, sagte seine Töne nach, dachte, hat ein menschlich Wesen außer mir wohl das gesehen, dass nach einer Weisheitsbüste einem Vogel so gelüste? Und dass dieses Nimmermehr nun nicht will von dann gehen, kann ich ihn doch nicht bewegen, von der Stelle abzustehen. Ach, dies ist wohl alles nie geschehen. Und der Rabe blieb und war auf der Büste immer da, sprach das einzige Wort noch aus mit der ganzen Seele Macht. Nimmermehr. Da saß er schweigend, und ich fragte zu ihm neigend: Willst du jetzt nicht von mir lassen? Du entfliehst doch über Nacht wie die Freunde, wie die Hoffnung, die einst hat bei mir gewacht. Nimmermehr, darauf er sagte. Wie das eine laute Wort scheuchte die tiefe Stille fort. Er vielleicht nur solches spricht, weil es ihm sein Herr gelehrt, der auch einsam war und leidend und von aller Freunde scheidend, bis sein Herz und auch sein Leben von dem Unglück war zerstört und des herben Schmerzes Fülle bald auch seinen Sarg beschwert. Nimmermehr das Glück begehrt. Meiner Seele Dunkelheit klärte sich zur Heiterkeit. Und ich nahm ein Polsterkissen, legte vor die Tür es hin, ließ mich auf den Sammet nieder in Gedanken für und wider. Was will dieser dunkle Vogel aus der Zeiten anbeginn? Was ist des gekrächzten Wortes dunkler, unheilvoller Sinn? Denn ein Sinn liegt doch darin. Und so trieb ich still und bang, forschend Gedankengang, während seine Feueraugen brannten wehe in mein Herz. Meine Lampe rot entflammet, färbte meiner Polster sammet blutig rot, wie eins, als sie legte drauf ihr Haupt voll Schmerz. Und dann schlummerte sie leise, dann ging sie himmelwärts. Ach, es war vergangenen März. Plötzlich fühlte ich heitere Luft, mich umwallte Weihrauchduft. Engeltritte hörte ich schweben in dem Zimmer allgemach. Bist du wohl ein Gottgesandter? Kam's vom Himmel, Unbekannter? Fragte ich, willst du Lete bringen? Oh, behalt sie, denn ich mag nicht vergessen, nur verschmerzen diesen herben Schicksalsschlag. Nimmermehr. Der Rabe krähte. Du Prophet, du böser Geist, bei dem Gott, der es verheißt, bei der Sonne heilgem Licht, dass so dir wie mir bald tagt, sage, wird in Edens Auen einst mein Aug den Engel schauen, um den meine bange Seele immerfort auf Erden klagt? Gib mir Antwort, weil ich habe kühn zu fragen dich gewagt. Nimmermehr. Sagt. Satan, hebe dich von mir, Vogeldämon, Lügentier, fort in Sturm und Nacht hinaus, lass mir meine Einsamkeit, lasse von der Weisheitsbüste, dass nicht länger dort ich brüste, solch ein Dämon, der gekommen aus der Hölle Dunkelheit und schlug seine scharfen Krallen in mein Herzensleid. Nimmermehr. Rabe schreit, wie so zürnend auch mein Wort. Doch der Rabe ging nicht fort, sitzt da immer still und stumm auf der Büste kaltem Stein und im Auge glühen Teufel mit der Hölle Furcht und Zweifel. Ach, sein Schatten ragt so düster in der Lampe Purpurschein. Meine Seele wird, ich fürchte, sich von dieses Schattens treuen. Nimmermehr, Vulkans.
Thank you.
das schwatzende Herz wahr ist. Nervös, entsetzlich nervös war ich damals und bin es noch. Warum aber müsst ihr durchaus behaupten, dass ich wahnsinnig sei? Mein nervöser Zustand hatte meinen Verstand nicht zerrüttet, sondern geschärft, hatte meine Sinne nicht abgestumpft, sondern wachsamer gemacht. Vor allem hatte sich mein Gehörsinn wunderbar fein entwickelt. Ich hörte alle Dinge im Himmel und auf Erden. Ich hörte viele Dinge in der Hölle. Und das soll Wahnsinn sein? Hört zu und merkt auf, wie sachlich, wie ruhig ich die ganze Geschichte erzählen kann. Ich kann nicht sagen, wann der Gedanke mich zum ersten Mal überfiel. Er war urplötzlich da und verfolgte mich Tag und Nacht. Ein wichtiges Motiv war nicht vorhanden. Hass war nicht vorhanden. Ich liebte den alten Mann. Er hatte mir nie etwas zu leid getan. Er hatte mir nie eine Kränkung zugefügt. Nach seinem Geld trug ich kein Verlangen. Ich glaube, es war sein Auge. Ja, das war es. Eins seiner Augen glich vollständig dem Auge eines Geiers. Ein blasses, blaues Auge mit einem Häutchen darüber. Wann immer es mich anblickte, erstarrte mir das Blut. Und so nach und nach, immer zwingender, setzte sich der Gedanke in mir fest, dem alten Mann das Leben zu nehmen und mich auf diese Weise für immer von dem Auge zu befreien. Nun merkt wohl auf, ihr haltet mich für verrückt. Verrückte erwägen nichts. Aber mich hättet ihr sehen sollen. Ihr hättet sehen sollen, wie klug ich vorging. Mit wie viel Vorsicht, mit wie viel Umsicht, mit wie viel Heuchelei ich zu Werke ging. Ich war nie freundlicher zu dem alten Mann als während der ganzen Woche, bevor ich ihn umbrachte. Und jede Nacht, gegen Mitternacht, drückte ich auf seine Türklinke und öffnete die Tür. So leise. Und dann, wenn der Spalt weit genug war, dass ich den Kopf hindurchstecken konnte, hielt ich eine verdunkelte, ganz geschlossene Laterne ins Zimmer. Sie war ganz geschlossen, sodass kein Lichtschein herausdrang. Dann folgte mein Kopf. Oh, ihr hättet gelacht, wenn ihr gesehen hättet, wie geschickt ich ihn vorstreckte. Ich bewegte ihn ganz langsam vorwärts, um nicht den Schlaf des alten Mannes zu stören. Ich brauchte eine Stunde dazu, den Kopf so weit durch die Öffnung zu schieben, dass ich den Alten in seinem Bett sehen konnte. Ha! Wäre ein Wahnsinniger wohl so weise vorgegangen? Und dann, wenn ich meinen Kopf glücklich im Zimmer hatte, öffnete ich vorsichtig die Laterne. So vorsichtig, ganz sachte, denn die Scharniere kreischten, öffnete ich sie zu weit. Ich öffnete sie so weit, dass ein einziger feiner Strahl auf das Geierauge fiel. Und das tat ich 7 Nächte lang. Jede Nacht, gerade um Mitternacht. Aber ich fand das Auge immer geschlossen. Und so war es unmöglich, das Werk zu vollenden, denn es war nicht der alte Mann, der mich ärgerte, sondern sein Schälauge. Und jeden Morgen, wenn der Tag anbrach, ging ich kühn zu ihm hinein und sprach mit ihm. Ich nannte ihn munter und herzlich beim Namen und fragte ihn, ob er eine gute Nacht verbracht habe. Ihr seht, er hätte wirklich ein sehr schlauer, alter Mann sein müssen, um zu vermuten, dass ich allnächtlich um 12 Uhr, während er schlief, zu ihm hereinsah. In der 8. Nacht ging ich beim Öffnen der Tür mit ganz besonderer Vorsicht zu Werke. Der Minutenzeiger einer Uhr rückt gewiss schneller voran als damals meine Hand. Niemals vor dieser Nacht hatte ich die Größe meiner Macht, meines Scharfsinns so gefühlt. Ich konnte kaum meinen Triumph unterdrücken. Da war ich nun hier und öffnete ganz sacht, ganz allmählich die Tür. Und ihm träumte nicht einmal von meinem geheimen Tun und Denken. Ich kicherte bei diesem Gedanken. Und vielleicht hörte er mich. Denn er rührte sich, wie erschreckt. Jetzt könnt ihr denken, ich sei zurückgefahren. Aber nein, sein Zimmer war ganz dunkel, denn er hatte die Fensterladen aus Furcht vor Einbrechern festgeschlossen. Es war pechschwarz. Und ich wusste also, dass er das Öffnen der Tür nicht sehen konnte. Und ich fuhr fort, sie langsam, langsam aufzumachen. Ich war mit dem Kopf im Zimmer und machte mich daran, die Laterne zu öffnen. Da glitt mein Daumen an dem Blechverschluss ab und der alte Mann schrak im Bett empor und schrie, »Wer ist da?« Ich verhielt mich ganz still und sagte nichts. Eine volle Stunde lang rührte ich kein Glied. Und in dieser ganzen Zeit hörte ich nicht, dass er sich wieder niederlegte. Er saß noch aufrecht im Bett und horchte. Gerade so, wie ich Nacht um Nacht auf das Ticken der toten Uhren in den Stubenwänden gehorcht habe. Da hörte ich ein leises Ächzen und ich wusste, das war das Ächzen tödlichen Entsetzens. So stöhnte nicht Schmerz und nicht Kummer, oh nein, es war das Grauen. Das war der dumpfe, erstickte Laut, der aus den Tiefen der Seele kommt, wenn das Grauen sie gepackt hat. Ich kannte gut diesen Laut. In mancher Nacht, wenn alle Welt schlief, in mancher Mitternacht war er aus meiner eigenen Brust heraufgequollen und hatte mit seinem schrecklichen Klang das Entsetzen, das mich von Sinn brachte, noch vermehrt. Ich sage, ich kannte gut diesen ächzenden Laut. Ich wusste, was der alte Mann fühlte, und ich bemitleidete ihn. Obschon ich innerlich kicherte. Ich wusste, dass er wach lag, schon seit dem ersten schwachen Geräusch, das ihn aufgeschreckt hatte. Seitdem war seine Angst von Minute zu Minute gewachsen. Er hatte versucht, sie als grundlos anzusehen, aber es gelang ihm nicht. Er hatte sich gesagt, es ist nur eine Maus, die durchs Zimmer läuft, oder es ist nur eine Grille, die ein einziges Mal gezirpt hat. Ja, er hatte versucht, sich mit diesen Vermutungen zu beruhigen, aber es war alles vergebens gewesen. Alles war vergebens gewesen, weil der nahende Tod schon vor ihn hingetreten war und sein Opfer mit schwarzem Schatten umhüllte. Und die dunkle Gewalt des unsichtbaren Schattens war da, die ihn, obschon er weder sah noch hörte, die ihn fühlen ließ, dass mein Kopf im Zimmer war. Nachdem ich lange Zeit sehr geduldig gewartet hatte, ohne doch zu hören, dass ich wieder niederlegte, beschloss ich endlich, einen winzig kleinen Spalt der Laterne zu öffnen. Ich begann also, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie bedachtsam, wie leise, die Laterne zu öffnen, bis schließlich ein einziger, matter, spinnenfadenfeiner Strahl herausdrang und auf das Geierauge fiel. Es war offen, weit offen, und ich wurde ratend, als ich darauf hinstarrte. Ich sah es mit vollkommener Deutlichkeit, nichts als ein stumpfes Blau mit einem ekelhaften Schleier darüber. Ich erschauerte bis ins Mark, aber ich konnte von des alten Mannes Gesicht und Gestalt nichts weiter sehen, denn ich hatte den Strahl wie instinktiv ganz genau auf diese verfluchte Stelle gerichtet. Und nun? Habe ich euch nicht gesagt, dass das, was ihr für Wahnsinn haltet, nur eine Überfeinerung der Sinne ist? Nun, sage ich, vernahm mein Ohr ein leises, dumpfes, schnelles Geräusch, ein Geräusch wie das Ticken einer Uhr, die man mit einem Tuch umwickelt hat. Auch diesen Laut kannte ich gut. Es war des alten Mannes Herz, das so schlug. Es steigerte meine Wut, wie das Schlagen einer Trommel den Soldaten zu mutigerem Vorgehen anreizt. Aber selbst jetzt bezwang ich mich und blieb still. Ich atmete kaum. Ich hielt die Laterne regungslos. Ich versuchte, den Strahl so beständig wie möglich auf das Auge zu heften. Inzwischen steigerte sich das höllische Trommeln des Herzens. Es wurde jede Minute schneller und lauter. Das Entsetzen des alten Mannes muss furchtbar gewesen sein. Das Klopfen wurde lauter, sag ich, lauter, von Minute zu Minute. Hört ihr mich wohl? Ich habe euch gesagt, dass ich nervös sei, und das bin ich. Und nun, in so toter Nachtstunde, in diesem alten Haus, das so grauenhaft schweigsam war, erweckte dies eine seltsame Geräusch in mir ein maßloses Entsetzen. Doch noch einige Minuten länger bezwang ich mich und stand still. Aber das Klopfen wurde lauter und lauter. Ich dachte, das Herz müsse zerspringen. Und nun fasste ich mich eine neue Angst. Das Geräusch könnte von einem Nachbarn vernommen werden. Da war des alten Stunde gekommen. Mit einem lauten Geheul riss ich die Blendlaterne auf und sprang ins Zimmer. Er schrie auf. Nur ein einziges Mal im Augenblick zerrte ich ihn auf den Boden hinunter und zog das schwere Federbett über ihn. Dann lächelte ich froh, die Tat so weit vollbracht zu sehen. Aber noch viele Minuten hörte ich den erstickten Laut des klopfenden Herzens. Das kümmerte mich jedoch nicht. Das konnte nicht durch die Wände hindurch gehört werden. Endlich hörte es auf. alte Mann war tot. Endlich. Ich entfernte das Bett und untersuchte den Leichnam. Ja, er war tot. Tot wie ein Stein. Ich legte ihm meine Hand aufs Herz und ließ sie minutenlang da liegen. Kein Schlag war zu spüren. Er war endgültig tot. Sein Auge würde mich nie wieder belästigen. Solltet ihr mich noch immer für wahnsinnig halten, so werdet ihr eure Anschauung sicher ändern, wenn ich euch schildere, welch kluge Vorsichtsmaßregeln ich ergriff, um den Leichnam zu verbergen. Die Nacht schwand hin und ich arbeitete eilig, aber in großer Stille. Aus dem Fußboden des Zimmers hob ich 3 Dielen heraus und bereitete darunter dem Toten ein Grab. Dann legte ich die Bretter wieder an Ort und Stelle. So geschickt, so sorgfältig tat ich dies, dass kein menschliches Auge, nicht einmal das seine, irgendetwas Auffallendes hätte bemerken können. Da gab es nichts wegzuwaschen. Kein Fleck irgendwelcher Art, nicht das kleinste Blutströpfchen. Dafür war ich viel zu bedacht vorgegangen. Als ich mit dieser Arbeit fertig wurde, war es 4 Uhr, noch immer schwarz wie Mitternacht. Als die Turmuhr die Stunde anschlug, pochte es am Haustor. Ich ging leichten Herzens hinunter, um zu öffnen, denn was hatte ich jetzt zu fürchten? Es traten 3 Männer herein, die sich sehr liebenswürdig als Polizeibeamte vorstellten. Ein Nachbar hatte in der Nacht einen Schrei vernommen. Man hatte Verdacht gefasst, hatte dem Polizeiamt Mitteilung gemacht und sie, die 3 Beamten, waren abgesandt worden, um nach der Ursache zu forschen. Ich lächelte, denn was hatte ich zu fürchten? Ich hieß die Herren willkommen. Den Schrei, sagte ich, hätte ich selber ausgestoßen, in einem Traum. Der alte Mann sei abwesend, sei aufs Land gereist, bemerkte ich. Ich führte die Besucher durchs ganze Haus. Ich bat sie, sich umzusehen, gut umzusehen. Ich führte sie schließlich in sein Zimmer. Ich zeigte ihnen seine Wertsachen, vollzählig und unberührt. Begeistert über meine Gewissensruhe brachte ich Stühle herbei und ersuchte die Herren, sich hier von ihrer Ermüdung zu erholen, während ich im Bewusstsein meines vollständigen Sieges voll ausgelassener Kühnheit meinen eigenen Stuhl genau dorthin stellte, wo unter den Dielen der Leichnam des Opfers ruhte. Die Beamten waren zufrieden. Mein Benehmen hatte sie überzeugt. Ich war ungewöhnlich aufgeräumt. Sie saßen also und während ich fröhlich Antwort gab, plauderten sie von privaten Angelegenheiten. Aber nicht lange, da fühlte ich, dass ich erbleichte und ich wünschte sie fort. Mein Kopf schmerzte. Und ich glaube, Ohrensausen zu haben. Aber noch immer saßen sie da und plauderten. Das Sausen wurde deutlicher. Es hörte nicht auf und wurde immer deutlicher. Ich sprach noch unbefangener, um das seltsame Gefühl loszuwerden, aber es blieb und nahm an Deutlichkeit zu, bis mir endlich klar wurde, dass das Geräusch nicht in den Ohren selbst war. Zweifellos. Jetzt wurde ich sehr bleich. Aber ich redete noch eifriger und mit erhobener Stimme. Doch, das Geräusch wurde lauter. Und was konnte ich tun? Es war ein leises, dumpfes, schnelles Geräusch, ein Geräusch wie das Ticken einer Uhr, die man in einem Tuch umwickelt hat. Ich rang nach Atem und dennoch die Beamten hörten es noch immer nicht. Ich sprach schneller, heftiger, aber das Geräusch wuchs beständig an. Ich stand auf und redete gereizt und zornig. Meine Stimme war schrill und ich gestikulierte wild, aber das Geräusch wurde beständig. Warum gingen sie denn nicht? Ich lief mit wuchtigen Schritten auf und ab, als ob mich die Reden der Männer in Wut gebracht hätten, aber das Geräusch nahm Vorwind zu. Oh Gott! Was konnte ich tun? Ich fluchte, ich ergriff den Stuhl, auf dem ich gesessen war, und kratzte damit auf den Dielen hin und her, aber das Geräusch erhob sich über alles, nahm fortgesetzt zu. Es wurde lauter. 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 Und immer noch plauderten die Männer freundlich und lächelten. War es möglich, dass sie es nicht hörten? Allmächtiger Gott, nein, sie hörten, sie argwöhnten, sie wussten. Sie trieben Spott mit meinem Entsetzen. Das war es, was ich dachte. Und das denke ich noch, aber alles andere, was war besser als diese Wein, alles war erträglicher als diese Hohn. Ich konnte dieses heuchlerische Lächeln nicht länger ertragen. Ich wühlte, dass ich es hinausschreien musste oder sterben. Und jetzt wieder, hoch, lauter Schurken! Reicht ich's? Versteht euch nicht länger! Ich bekenne die Tat! Reißt die Dielen auf! Hier ist das Schlagen dieses fürchterlichen Herzens! Freunde der Nacht, das waren drei Werke eines meiner Lieblingsautoren, der ebenfalls auf sehr seltsame Art und Weise starb. Nachdem er für 10 Tage verschwunden war, tauchte er urplötzlich auf. Verwirrt und kränkelnd fand man ihn in den Straßen. Man brachte ihn ins Krankenhaus, doch keine der Ärzte konnte herausfinden, was mit ihm geschehen war. Und dort verstarb er nach wenigen Tagen. Die Todesursache ist bis heute ungeklärt. Es wurde kein Totenschein ausgestellt. In den späten 50er Jahren des 20. Jahrhunderts geschah Seltsames. Eine dunkle Gestalt besuchte das Grab von Edgar Allan Poe. Vollständig vermummt legte es 3 Rosen nieder und trank einen Cognac. Und dies Jahr für Jahr, bis ins Jahr 2009. Als die Gestalt zum letzten Mal das Grab besuchte und für immer verschwand. Was wird wohl geschehen sein? An diesem Tage geht ein besonderer Gruß von mir nach draußen. Gegrüßt sei Nils Weber, der feiert nämlich heute Geburtstag. Nicht gerade mein Fest. Mal sehen, wie viele er noch feiern wird. Meine Freunde, die Geisterstunde ist fast vorbei und es ist Zeit für mich, gute Nacht zu sagen. Und ich verspreche euch, irgendwann sehe ich jeden von euch wieder. Da könnt ihr sicher sein.
Sie hörten die Geisterstunde. Eine Live-Audioproduktion der Junge Bühne Sindelfing e.V. Es las Ingo Sika. Bild- und Tonregie Mark Hugger und Sven Holder. Redaktion Leonie Rothacker. Unterstützen Sie uns auf www.junge-bühne-sindelfingen.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geisterstunde.